Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lessons to Grow, dem Podcast für gute Unternehmensführung in Zeiten des Umbruchs. Heute haben wir wieder ein C-Level-Interview, in dem ich mit deutschen Kapitänen der Industrie auf C-Level über gute Unternehmensführung mich austausche. Und heute haben wir hier den Christian Ladurner, den CFO der Hensoldt AG, der uns heute seine Sicht auf die Dinge erklären wird. Und da freue ich mich drauf und mit Christian spreche ich direkt nach dem Intro. Hallo lieber Christian, ich freue mich, dass du bei Lessons to Grow bist.
Ich freue mich auch. Hallo Armin.
Christian, magst du am Anfang gerade ein bisschen was zu dir, deinem Werdegang und vielleicht auch deiner derzeitigen Position bei der Hensoldt AG mit unseren Zuhörern teilen?
Ja, sehr gerne. Christian Ladurner ist mein Name. Ich bin 48 Jahre alt, glücklich verheiratet. Da kommen wir schon zu meinem Werdegang. Ich habe klassisch bayerisches Abitur gemacht und bin danach, war 12 Jahre Offizier bei der Bundeswehr. Habe da auch studiert. Und wie es so kommt, nach der Bundeswehr in die Defense-Industrie gegangen, zu Airbus, ja, und war da in verschiedenen kaufmännischen Führungspositionen tätig und bin dann 2015 zu Hensoldt gekommen. Hensoldt war ein Carve-out des elektronischen, also der Sensorik und des optischen Geschäfts. Und seitdem bin ich da in führender Finanzfunktion tätig, zunächst im Group Controlling und seit 3,5 Jahren jetzt in der Rolle des CFO der Hensoldt AG tätig. Ich habe die klassischen Finanzdisziplinen in meinem Ressort, aber auch das Thema Supply Chain, das Thema IT. Also alles, was spannend ist, alles, was zu Lessons to Grow beitragen muss. Also ein sehr, sehr spannendes Tätigkeitsfeld, in dem ich da wirken darf.
Ja, super. Christian, Lessons to Grow ist ein Podcast für gute Unternehmensführung, ist das zentrale Thema, deswegen sprechen wir auch heute darüber. Was ist denn in deiner Definition gute Unternehmensführung und was vor allen Dingen unterscheidet schlechte Unternehmensführung von guter und was unterscheidet exzellente von guter?
Ja, ich versuche das mal mit so ein paar Leitsätzen zu beantworten, was aus meiner Sicht gute oder exzellente Unternehmensführung ausmacht. Ich glaube, dass gute Führung Ziele setzt und Leitplanken setzt. Ja, Strategien erarbeitet für das Unternehmen, aber nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für eine Organisation und auch für ein Team. Ja. Ich glaube auch, dass gute Führung entsprechende Freiräume ermöglichen muss für eine Organisation, ein Direct Report, ein Team, diese zu gewähren, aber auf der anderen Seite natürlich auch unterstützen und zwar konsequent unterstützen, wenn es notwendig ist. Ja. Ein spezielles Thema, wir kommen bestimmt noch darauf zu sprechen, ist das Thema Veränderung, Kurskorrektur. Ist aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiges Thema der Führung. Also nicht nur die Strategie zu definieren, den Plan zu definieren und warten, was passiert, sondern rechtzeitig zu erkennen, wann muss ich auch eingreifen und das auch von vorne tun. Und der Unterschied zu exzellenter Führung ist für mich, wenn man es auch schafft, das in der Kultur zu reflektieren. Also ein Wertesystem zu schaffen, damit die Strategie, die Pläne auch dementsprechend in einem klaren Wertesystem reflektiert werden, das den Mitarbeitern eben die Freiräume gibt, die täglichen Arbeiten, die täglichen Entscheidungen, Herausforderungen, aber auch Konflikte, die manchmal sein müssen, in einem hygienischen Umfeld auszutragen. Ja, so würde ich jetzt gute Führung und exzellente Führung umschreiben.
Wertesystem ist natürlich ein spannendes Thema und da würde mich auch mal interessieren, wenn man jetzt in ein gegebenes Umfeld reinkommt, wie du es jetzt zweimal jetzt mindestens mal gemacht hast, also einmal bei Airbus und dann bei Hensoldt, da gibt es ja schon ein spezifisches Wertesystem. Und wie geht man da, also ich kenne das noch von früher, ich bin auch ein Kind des Konzerns letztendlich, erst, muss man fast sagen, seit gut 10 Jahren als Unternehmer unterwegs. Was ich immer als Herausforderung empfand, war, wenn so Wertedefinitionen irgendwie da an der Aufzugstür hing. So, das sind unsere 10 Werte. Wir stehen für dieses, jenes und sowas. Und du sagst so, ja, okay, gut, schön, ne? Wo ist der nächste Kaffeeautomat, so nach dem Motto, ne? Also, wie geht man mit sowas gerade auch vom C-Level aus? Also, sozusagen, wenn man Sicht von oben sozusagen, wie geht man damit um und wie verankert man es so? Beziehungsweise, ja, wie ist da die Herangehensweise? Weil du kommst ja dann da rein, auch vielleicht als CFO, sagst ja, will ich, dass wir, dass das so funktioniert bei uns, dass wir uns so verhalten, dass wir so denken, dass wir so handeln und so weiter. Das ist ja im Prinzip das, was Werte geleitet ist dann. Ja. Wie kommst du da von A nach B, gerade in so einer gewachsenen
Stadt? Also ich glaube grundsätzlich, wir kommen nicht umhin, diese Werte zu definieren, auch wenn es dann ja, plastisch erscheinen mag am Kaffeeautomaten. Aber dass man sich selber Werte gibt, was für einen wichtig ist, wie wir miteinander arbeiten wollen, was wir tolerieren, wofür wir stehen, wofür wir auch nicht stehen, was akzeptiert wird, was nicht akzeptabel ist. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Entscheidendes, und das auch zu definieren und auch entsprechenden Medien zu kommunizieren und klarzumachen. Das, aus meiner Sicht, ist es unabdingbar, ist eine Grundvoraussetzung. Aber es ist auch nur die. Werte entstehen ja in der täglichen Zusammenarbeit. Also ich kann natürlich viele Wände plakatieren. Wenn ich natürlich in meinem tagtäglichen Führungsansatz komplett anders agiere, Speak-up-Kultur einfordere, aber die kleinste Kritik natürlich abwürge, dann wird es schwierig. Also am Ende des Tages ist aus meiner Sicht die beste Kultur vorzuleben in der Tat, im tagtäglichen Doing, im Handeln, auch wenn es mal kritisch wird, diese Werte sich ständig zu hinterfragen. Ich glaube, wir sollten auch ehrlich sein. Ich bin ständig Lernender. Also ich glaube, man ist nie fertig mit diesem Thema. Man muss ständig daran arbeiten. Aber am Ende des Tages ist es wirklich tagtägliches Vorleben im Umgang mit Mitarbeitern, Führungskräften und Kunden.
Also Integrität, auch das wirklich auch umzusetzen, was man sagt, was man selber einführt, was man selber einfordert, auch selbst zu leben. Ne? Ja, ich glaube, daran hapert es dann. Ne? Also wenn man, das merken die Mitarbeiter sehr schnell. Ne? Also hapert es dann, was daran hängt.
Ich glaube, ja klar, natürlich. Ich glaube, ab einem bestimmten C-Level ist man, oder auf einem bestimmten Level und im C-Level im Besonderen, ist man natürlich auch ständig unter Beobachtung. Also es wird ja alles beobachtet, was man so den ganzen Tag tut, macht und sagt. Und das natürlich in der Konsequenz dann auch zu leben, ist eine Herausforderung für eine Führungskraft, definitiv.
Ja, insbesondere bei dir, ihr seid gelistet, ne? Und da denke ich mal, entsteht da nochmal ein besonderer Druck. Wie äußert sich der in deiner täglichen Arbeit und gelingt es dir, in diesem Umfeld auch deinen Prinzipien treu zu bleiben, ne? Also, weil es gibt.
Ja. Also der Kapitalmarkt hat ja immer eins an sich, er erwartet jedes Quartal Erfolg, eine positive Entwicklung. Ich glaube, was immer sehr wichtig ist, ist trotzdem sich eine klare Strategie zu geben, sich einen klaren Plan zu geben und den auch durchzuziehen, weil in der Regel materialisieren sich ja Strategien und Pläne nicht von Quartal zu Quartal, sondern eher langfristig. Und diese Balance aber zu schaffen und das dann auch zu erklären, zu vermitteln, zu kommunizieren, ist eine große Herausforderung, aber macht auch Spaß. Also ich, Investor Relations, Kapitalmarktkommunikation liegt ja auch beim C-Level, beim CEO und beim CFO. Und das ist natürlich die Hauptaufgabe, das, was man tut, das, was man entscheidet, das, was man dann auch in den Zahlen sieht, so zu erklären, dass das quasi zur langfristigen Equity-Story des Unternehmens passt.
Das heißt, machst du selbst persönlich auch Investor Relations oder habt ihr da nochmal eine eigene Abteilung oder wie ist das?
Wir haben ein eigenes Team, ein Investor Relations Team, drei Mitarbeiter, die das natürlich koordinieren, aber man muss schon rechnen, als gelistetes Unternehmen verbringt man 25% seiner Zeit mit dem Kapitalmarkt, sei es seines Investoren, seines Analysten, sind es Roadshows oder Konferenzen. Und das ist für einen CEO und für einen CFO ein wichtiger Aspekt, diese ständige Kommunikation mit dem Kapitalmarkt eben aufrechtzuerhalten.
Jetzt arbeitest du ja täglich mit anderen Führungskräften, naturgemäß zusammen, auch sicherlich mit anderen Kollegen aus anderen Unternehmen. Wo siehst du denn da so die größten Herausforderungen? bist ja auch in da verschiedenen Kreisen da, wie ich gesehen habe, mit anderen C-Level-Kollegen auch stolzes Mitglied. Was kriegst du da so mit? Wie empfinden die das? Was haben die für Herausforderungen, um ihre Unternehmen wirklich gut zu führen? Weil das, denke ich mal, ist ja der Anspruch eines jeden Managers und Unternehmenslenkers, wirklich das, die Sache gut zu machen.
Ich habe für mich jetzt so gelernt und auch das erfahre ich in vielen Gesprächen und Diskussionen, die größte Herausforderung ist die Veränderung. Ja, also solange ein Unternehmen in einem guten Fahrwasser ist, es sein Geschäftsmodell quasi gut transformieren kann in profitable Zahlen, ist alles gut. Wenn es um Veränderung geht, dann wird es wirklich herausfordernd. Das ist so meistens sich das die Veränderung das Größte. Ich glaube, Organisationen neigen dazu, sich auch selbst zu erhalten, so ein Stück weit. Es gibt ja diese Parabel auch mit dem Frosch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Armin. Wenn man ein kochendes Wasser schmeißt, dann springt er sofort raus. Wenn man das Wasser langsam erhitzt, dann gleicht er sich an, bis er letzten Endes stirbt.
Genau.
Und dazu neigen Organisationen. Ich würde sogar fast behaupten, je größer, desto mehr neigen sie dazu, eher in einer Selbsterhaltung zu sein. Ja, und das natürlich dann zu erkennen, wie verändert sich mein Umfeld, mein Markt? Was heißt das fürs Unternehmen, für die Organisation? Und diese Veränderung zu triggern, ja, aber auch zu kommunizieren und dann so weit hinzubekommen, dass die Organisation mitzieht, das versteht, ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte, insbesondere im C-Level. Und auch wenn es darum geht, wir reden ja dann meistens über sehr große Organisationen, ja, die sich jetzt nicht über Nacht transformieren lassen. Ja. Und das ist so aus meiner Sicht das eine. Das andere ist natürlich, wenn es um Missstände geht, diese auch klar anzusprechen. Wir leben oder wir sind in Deutschland schon sehr konsensorientiert. Und da aber die Missstände auch klar anzusprechen, das auch einzufordern, das ist so das Zweite. Aber das Thema Transformation, Veränderung, würde ich sagen, ist so die größte Herausforderung.
Also meinst du mit Missstände klar ansprechen, also so ein bisschen die Angst, anderen auf die Füße zu treten, vielleicht auch so ein bisschen die Scheu davor, unangenehme Wahrheiten auszusprechen?
Ja, das ist ein Thema, was ich schon beobachte. Dann wird auch teilweise weggeschaut, ja. Aber das wirklich klar zu machen, klar zu benennen, auch wenn es unangenehm ist und klares, ehrliches Feedback zu geben, es scheint immer selbstverständlich, aber es ist auch im täglichen Doing nicht immer der Fall, dass man es einfach macht. Ja? Also Feedback-Kultur herrscht, glaube ich, in vielen Organisationen nicht in der Art, wie wir es brauchen.
Ja, und es ist auch, man kennt es ja von sich selber, man muss sich auch ein Stück weit dazu zwingen, einfach mal unangenehme Sachen noch auszusprechen, weil es ist ja nicht nur so, dass der andere das vielleicht nicht gerne hört, vielleicht sind auch Leute einfach mal dankbar dafür, dass man mal offen mit ihnen spricht. Ja. Aber es ist für einen selber eben auch immer so ein Überwindungsakt. Aber aus meiner Erfahrung lohnt er sich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch sagen, aus meinem eigenen Werdegang, Feedback wirklich aktiv einzufordern, hilft einem ungemein in seiner eigenen Entwicklung, weil man vielleicht die blinden Flecken, die man so hat, aufdecken kann. Oder auch Dinge, die man an sich selber beobachtet, dann bestätigt bekommt. Und das ist ja auch was Schönes. Also es ist ja nicht immer nur schlechtes Feedback. Es gibt auch sehr gutes Feedback. Und daran permanent zu arbeiten, finde ich sehr, sehr wichtig.
Ja, absolut. Und ich denke dann auch die Fähigkeit haben, sich selbst in Frage zu stellen und einfach mal was anzunehmen. Das ist ja auch nicht ganz so einfach, ne? Stichwort Ego und so weiter. Ne? Ja. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, von wem das Feedback jetzt kommt. Ne? Aber auch zum Beispiel das Feedback von einer anderen Person, die einem jetzt vielleicht nicht so unbedingt direkt sympathisch ist, sage ich jetzt mal, kann trotzdem wertvoll sein. Ne? Also unabhängig jetzt von der Beziehung. Ja, und das andere, was du ansprichst, finde ich auch spannend, das hätte sehr, sehr stark mit Proaktivität zu tun aus meiner Sicht. Also, dass ich eigentlich dann die Veränderung anstoße oder mich vorbereite, wenn es noch alles gut läuft und nicht, wenn es zu spät läuft. Ich hatte da letztens ja auch so ein Gespräch mit jemand, ja, der sagte mir, der Geschäftsführer mittelständisches Unternehmen, sehr, sehr gut situiert, ja, wir leben im Prinzip von unserem Bestand und wir wachsen auch mit unserem Bestand. Das sage ich natürlich auch, ja, ist ja wunderbar, ne? Aber was ist, wenn es einen Bestand einen Einbruch gibt, ja, oder Stichwort, wir hatten es letztens auch mal diskutiert, als wir uns getroffen haben, Thema Automotive. Ja, auf einmal ist eine ganze Branche am Darben und wenn ich mich davon abhängig mache, wird natürlich ein bisschen schwierig, ne?
Mhm. Ja, ich glaube, dass dieses Thema Proaktivität, unternehmerisches Handeln, das Denken in 2, 3, 4, 5 Jahre, bevor es jetzt eintritt, ist natürlich auch eine unternehmerische Pflicht. Ja. Also das, was ja gerade passiert, die Voraussetzung habe ich eigentlich vor ein paar Jahren getroffen, heißt aber auch, ich muss heute schon an dem arbeiten, was in 4, 5 Jahren passiert. Und das aber auch zu antizipieren und richtig zu entscheiden, ist natürlich eine Herausforderung, definitiv.
Ja, wie gesagt, der Andy Grove, der ehemalige CEO von Intel, der hat es eigentlich so schön mal in einen Satz gebackt, only the paranoid survive, ne? Und aber zu dieser Paranoia, in Anführungszeichen, muss man sich aber ein Stück weit zwingen, ne? Und vor allen Dingen, man findet ja auch nicht so gut Gehör, ne? Also wenn es gut läuft, zu sagen, so, jetzt müssen wir uns aber für andere Zeiten vorbereiten oder wir müssen flexibel werden, so, ist ja dann auch oft die Reaktion, ja, was will der von mir? Also es läuft doch alles, ne?
Ja. Ja, ja, da sind wir wieder beim Thema Transformation, Veränderung. Es heißt halt, raus aus der Komfortzone, Dinge anders machen oder andere Dinge zu tun. Das ist natürlich für jeden erstmal schwierig, ja, ja. Das zu erkennen und dann auch sich auf diese Reise zu begeben.
Naja. Jetzt haben wir ja einerseits das Thema Menschenführung, aber über Unternehmensführung ist jetzt der gewinnt natürlich auch Governance und Compliance enorm an Bedeutung. Eigentlich ja schon seit 15 Jahren, kann man sagen. Ja, das ganze Corporate Social Responsibility Geschichten, die gingen ja an und für sich so richtig los. Ja, schon, kann man schon sagen, 25 Jahre. Also damals schon als Arthur Anderson, die Wirtschaftsprüfer, über die Wupper gegangen sind, erinnerst du dich vielleicht noch dran, das war Anfang des Jahrtausends und dieser Enron-Skandal damals in den USA und so weiter und so weiter. Das hat sich also an und für sich durchgezogen, gewinnt aber trotzdem weiter an Bedeutung, aus meiner Sicht zumindest. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht diese formale Seite der Führung geworden? Und wo helfen oder wo behindern auch diese Regeln die tatsächliche Leistung? Wir sprechen ja auch oft im Moment, oder das ist eigentlich auch sehr, sehr großes Thema, Überregulierung, Bürokratie und so weiter. Also wo ist das hilfreich aus deiner Sicht und wo würdest du dir vielleicht ein anderes Umfeld wünschen?
Also ich glaube, für mich sind so Themen wie Governance und Compliance einfach notwendige Voraussetzungen für langfristiges, nachhaltiges, gutes Management. Ja, also ich sehe das auch, ich sehe das auch in vielen Diskussionen, dass es manchmal als störend, als behindernd empfunden wird. Aber wenn immer wir auch über verschobene Wertesysteme sprechen, wenn wir jetzt in die Weltpolitik schauen, wo Dinge scheinbar aus den Fugen geraten, weil sich bestimmte Player nicht an Wertesysteme halten, dann verlangen wir eigentlich danach, weil Governance und Compliance ja nichts anderes ist als die Übersetzung eines bestimmten Wertesystems in eine Aufbauorganisation, in eine Ablauforganisation, um zu sehen, okay, was muss funktionieren, was muss geprüft werden oder woran muss ich mich halten, wenn ich bestimmte Dinge tue. Also für mich ist es eine notwendige Voraussetzung für nachhaltig, langfristig oder erfolgreiches Management. Nichtsdestotrotz natürlich ist es in den Regeln, die wir uns geben, wichtig, dass es ausbalanciert ist. Und natürlich erleben wir eine Überregulierung. Ich sehe das immer an unserem Jahresabschluss. Der wird eigentlich jedes Jahr dicker. Also ich kann diesen Bürokratieabbau nicht richtig spüren, weil der Jahresabschluss im Gegensatz zu dem, was programmiert wird, eigentlich immer dicker wird. Das heißt, im Endeffekt dann immer mehr Regeln, denen wir Bericht erstatten müssen ab einem bestimmten Level. Ja. Und da aber auch eine bestimmte Vernunft an den Tag zu legen, was wirklich wert ist zu regulieren und wert ist, und vielleicht andere Dinge mal auch aufzugeben, die uns behindern, ist wichtig. Ja. Andererseits sage ich auch, ich glaube, Manager sind ein Stück weit natürlich, du hast es gesagt, man muss Paranoia sein, man muss auch ein bisschen pragmatisch sein, man möchte auch Dinge vorantreiben. Ich glaube, sich dann selber auch zu hinterfragen, ist das richtig, was wir hier tun? Mit unseren Vorgaben, sei es am Kapitalmarkt, sei es kartellrechtlich, sei es andere Themen, das ständig zu tun, ist wichtig. Ja, und da auch auf die entsprechenden Experten zu hören. Also wir neigen schon in unseren Hamsterrädern dann Dinge pragmatisch voranzutreiben. und vielleicht auch schnell zu entscheiden, aber da auf die Bremse zu treten und auch diese Sicht zuzulassen, ist aus meiner Sicht unabdingbar und unerlässlich.
Anderes Thema, geopolitische Lage. Du hattest es eben schon mal ganz kurz angestreift oder gestreift. Das hat sich ja, fundamental geändert in den letzten 4, 5 Jahren. Aktuelle Ereignisse unterstreichen das noch, dass die bisherige Governance und das bisherige Regelsystem wohl nicht mehr so anwendbar sind. Deine Company ist ja ein Stück weit positiv betroffen, sage ich jetzt mal, von den Veränderungen, gerade in diesem geopolitischen Umfeld. Was bedeutet das allerdings auf der anderen Seite wieder für Unternehmensführung, für Leadership, für die Ansätze, die hier jetzt neu sind? Da würde mich deine Einschätzung auch stark interessieren.
Also ich glaube, in Bezug auf Führung sind Phasen von Unsicherheit, Instabilität, ist gute Führung wichtiger denn je. Also ich glaube einfach nicht, dass, oder andersrum, ich halte es für absolut notwendig, dass Menschen sich in einem bestimmten Wertesystem wiederfinden und Orientierung haben und in allen Phasen der Führung, aber auch in allen Phasen eines Unternehmens oder auch einer Geopolitik. Also heute ist gute Führung wichtiger denn je, wichtiger als in stabilen Phasen.
Jetzt hat sich die geopolitische Lage ja in den letzten 4, 5 Jahren nochmal ganz vehement geändert. Und deine Company ist ja im positiven Sinne auch eine Betroffene dieses geopolitischen Wandels, der neuen Herausforderungen, was zum Beispiel auch solche Aspekte wie nationale Sicherheit betrifft. Was bedeutet das denn aus deiner Sicht für die Unternehmensführung und wie bleibt sie auch in solchen neuen Situationen gut?
Ja, ich glaube, erstmal aus einer geschäftlichen Perspektive ist das natürlich für unsere Branche ein positiver Trend, auch wenn es natürlich für die allgemeine Sicherheitslage oder für die Menschheit eher tragisch ist. Für uns bedeutet das natürlich massives Wachstum, Hochrampen von Stückzahlen, Industrialisierung von Produktionskapazitäten und dergleichen mehr. Aber es ist natürlich auch wichtig vor dem Hintergrund der Führung. Aber ich bin überzeugt, dass gerade in Phasen von Instabilität und Unsicherheit Führung noch wichtiger ist. Also das Thema Orientierung zu geben, Klarheit zu geben, Wertesysteme vorzugeben, aber auch zu leben, ist in instabilen Zeiten unsicherer denn je. Ich glaube, wir erleben das in den Keyplayern, die gerade auf den Weltmärkten agieren, dass das nicht immer so ist. Und da suchen Menschen, und das erlebe ich eigentlich in meinem täglichen Doing, umso mehr nach Halt, ja, nach Klarheit, nach Rahmenbedingungen und normative Führung. Ja.
Damit hast du eigentlich schon fast meine nächste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, beantwortet. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz rekapitulieren. Was würdest du sagen, was sind so die drei wichtigsten Führungsprinzipien, um gerade in solchen instabilen Zeiten in sicheren Rahmen
zu können. Ich würde es fast ein bisschen unterteilen, so nach harten Faktoren. Ich glaube, das Thema Ableitung einer Strategie aus dem aktuellen Marktumfeld, das ist eine andauernde Pflicht von Unternehmern, das zu tun. Sich zu hinterfragen, wie verändert sich der Markt, mein Umfeld, was heißt das für mein eigenes Unternehmen, was heißt das dann für eine Strategie, was heißt das für meinen Businessplan, ja. Das auch herunterzubrechen dann in die Organisation, um das quasi dann auch umzusetzen. Das sind aus meiner Sicht so die harten Faktoren und das auch immer wieder nachhalten, zu checken, sind wir da auf dem richtigen Weg, was wir uns da vorgenommen haben oder müssen wir da auch mal Dinge verändern oder anders definieren. Das sind für mich so die klaren, harten Fakten. Aber um zu den Soft Facts natürlich das Thema Wertesystem, Kultur, diese Themen nachhaltig zu gestalten, um da einfach ein Umfeld zu schaffen, ein Ökosystem für Mitarbeiter, für Kunden und natürlich auch für Shareholder und Stakeholder, Das ist aus meiner Sicht in diesen Zeiten ganz, ganz entscheidend.
Kannst du ein Beispiel geben, vielleicht eurer Company, also jetzt ohne irgendwelche Interna verraten zu müssen, wo ihr ganz konkret sowas mal gemacht habt und vielleicht auch welche Effekte das hatte?
Meinst du die harten Faktoren? Also vielleicht, ich kann auch
beides für mich, die harten und die weichen. Ist eins für die harten und eins für die weichen.
Ich glaube, für die harten Faktoren ist bei einem gelisteten Unternehmen ja ziemlich klar. Also das Unternehmen muss ja eine Marktguidance geben, wo die entsprechenden KPIs sich entwickeln, kurz-, mittel-, langfristig. Das kann man nachlesen auf der Homepage. Es gibt einen Capital Market Day, wo das in aller Klarheit dargestellt wird, inklusive der Umsetzung, also wie wir als Management-Team uns die Umsetzung vorstellen. Das darzustellen, glaubhaft darzustellen und auch mit den entsprechenden Hard Facts ist natürlich auch wichtig für Investoren, die Aktien kaufen. Das aus meiner Sicht ist das ongoing und wir gehen ja auch jedes Quartal mit unseren Zahlen raus, mit unseren Messaging und wie wir vorher schon gesagt haben, gelistetes Unternehmen lebt ja von der ständigen Kommunikation mit dem Kapitalmarkt. Insofern sind die harten Fakten da auch ein Stück weit vorgegeben. Ich glaube, was die Soft-Faktoren angeht, auch wir im Unternehmen, wir haben Kulturinitiativen gestartet. Wir arbeiten da ständig dran. Wir arbeiten an unseren Leadership Principles. Die haben wir auch definiert. Ich habe das auch für unser Finance-Team mal gesagt, was sind die Werte, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Da haben wir aus meiner Sicht ein gutes Fundament, aber das ständig wirklich zu hinterfragen, zu justieren, und auch zu checken, ob es in der Organisation ankommt und wo man nachsteuern muss, ist aus meiner Sicht was ganz, ganz Wichtiges und hört auch nie auf. Man ist damit nie fertig.
Apropos Wertesysteme, hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, definieren, weitergeben, einfordern, selber leben. Musstest du auch schon mal harte Entscheidungen treffen? Also wenn es einfach nicht so angenommen wurde, wie es vorgesehen ist und wie man sich verständigt hatte?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die härtesten Entscheidungen sind immer wirklich Personalentscheidungen. Also wenn man über das Schicksal von Mitarbeitern oder Führungskräften entscheiden muss, ich glaube, das bleibt keinem erspart. Ja.
Leider nicht.
Leider nicht. Und das sind auch die härtesten Entscheidungen. Das ist durchaus so.
Ja. Auf der anderen Seite wächst man an denen. Also aus meiner Erfahrung, also ich bin an solchen Entscheidungen eher gewachsen als zerbrochen, sage ich ja erstmal, auch wenn es unendlich hart sein kann. Ne?
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also ich glaube, diese Abwägung zwischen was ist geschäftlich oder aus einer Unternehmensperspektive notwendig und das dann auch mit aller Klarheit zu entscheiden, aber dann auch die menschliche Perspektive auch zuzulassen und das wirklich auch sauber und sehr fair dann zu machen. Ist was ganz, ganz Wichtiges, was ganz, ganz Essentielles.
Balanceakt und eine große Herausforderung, ne?
Ja, absolut.
Ja, ich denke, da ist Klarheit sehr, sehr wichtig. Klarheit auf der anderen Seite aber auch, wie du sagst, Fairness, ne?
Ja.
Jetzt wächst ihr ja sozusagen mit dem Markt, kann man sagen. Ne? Also ihr könnt ja fast gar nicht anders, könnte ich jetzt böswillig sagen. Ist natürlich nicht so gemeint, Christian. Aber sag mal so, die Lage, wie du auch selber gerade gesagt hast, die kommt natürlich jetzt im unternehmerischen Wachstum in eurer Branche zu Pass. Wächst ihr auch anorganisch eigentlich? Habt ihr auch schon Übernahmen gemacht?
Ja, wir haben schon die eine oder andere Zukauf gemacht die letzten Jahre. Der größte war vor jetzt dann fast 3 Jahren, als wir ein ziemlich großes Unternehmen gekauft haben, hat sich ESG, Electronic Systems und Logistik GmbH genannt. Sehr stark in der Integration, sehr stark in Systemintegration tätig. Ja, wir haben schon das eine oder andere auch anorganisch realisiert.
In welchen Situationen? In welchen Situationen wird so ein anorganisches Wachstum, also eine Übernahme, M&A-Transaktionen, in welchen Situationen ist so etwas opportun aus deiner Erfahrung heraus? Wann sollte man sowas ins Auge fassen?
Ich glaube, es ist immer dann wichtig, wenn man in Märkten oder Technologien oder Regionen wachsen möchte und das einfach nicht organisch haben kann, ja, oder es bestimmte Assets am Markt gibt, die für einen selber Wert, einen zusätzlichen Wert bringen können auf der strategischen Ebene? Das wäre für mich die allgemeingültige Antwort. Ja. Aber natürlich immer verbunden, und jetzt spricht der CFO in mir, wenn es einen wirklichen, ja, wenn es value accretive ist, ja, oder wertstiftend ist. Ich glaube, das ist bei gelisteten Unternehmen einfach wichtig, ein anderes Unternehmen oder anorganisch zu wachsen, weil man das toll findet. Das muss dann die Hard Facts schon auch stimmen, also in Form der Bewertung und in Form des Shareholder Values ist ganz, ganz entscheidend. Ich glaube, M&A darf nicht dogmatisch sein, es muss einem klaren Zweck folgen, der Weiterentwicklung des Unternehmens. Ich glaube, für unsere Branche ist das Thema eigene Wertschöpfung wird jetzt immer wichtiger durch das Thema Industrialisierung, Ramp-up, höhere Stückzahlen. Da glaube ich, werden sich auch die ein oder anderen Themen hinsichtlich Wertschöpfungskette verschieben. Aber das sind so meine oder unsere Kriterien bei Hensoldt für M&A.
Wie realistisch ist, ich meine, M&A ist ja dann immer ein Thema, wenn man der Meinung ist, dass es intelligenter ist, etwas zu akquirieren, als es selber aufzubauen, ja? Also es also organisch zu machen, entweder aus zeitlichen Gründen oder aus Kompetenzgründen, die man auch wiederum zeitlich nicht so schnell aufbauen kann und so weiter und so weiter. Ja, genau. Klar, die Parameter müssen immer stimmen von der finanziellen Seite her. Jetzt auch wiederum, ohne jetzt irgendwie irgendwelche Details wissen zu wollen, wie siehst du denn da jetzt so diese Diskussionen, die auch in der Presse immer wieder hochkommen, jetzt von bereits industrialisierten Branchen in Deutschland, die dann eventuell sich neue Anwendungsgebiete suchen können, also wieder Stichwort Automotive oder so. Ist das eigentlich realistisch aus deiner Sicht oder wann ist es realistisch, beziehungsweise wie sind da die Optionen aus deinem Blickwinkel?
Also es ist mit Sicherheit realistisch. Es gibt auch schon die ersten Kooperationen. Da werden auch schon einzelne Themen auch publiziert, auch unter anderem von uns, dass wir mit Automotive-Unternehmen zusammenarbeiten, sei es Mitarbeiter, sei es
Technologie. Schaeffler hatte ich jetzt die Tage was gelesen.
Schaeffler hat eine Kooperation mit Helsing announced. Wir haben ja mit Continental und mit Bosch Kooperationen eher auf der Mitarbeiterseite. Ja. Ich glaube, man muss einfach... Also Copy und Paste, ein Defense-Player kauft sich ein Automotive-Werk und produziert dann, das ist so einfach gedacht. Man muss es wirklich Anwendungsfeld per Anwendungsfeld sich ansehen. Und da gibt es definitiv Anknüpfungspunkte. Ja, natürlich ist das Thema Skalierung, Automatisierung in der Automotive-Welt gang und gäbe. Ja, da können wir als Defense sehr, sehr viel davon lernen. Auf der anderen Seite ist insbesondere Hensoldt eben im Bereich der Hochtechnologie tätig, was Elektronik und Optik angeht. Das heißt, unser Hauptfokus ist natürlich auf Fertig und Entwicklung, aber auch natürlich vor allem Know-how.
Ja. Ja, nochmal zurück kurz zum Thema Wachstum, Christian. Also Unternehmensführung und Wachstum, wir hatten es ja schon mal angesprochen, Wachstum entsteht natürlich auch. Ich hatte eben das Beispiel genannt von dem Geschäftsführer, mit dem ich gesprochen habe. Wir sagen, ja, wir wachsen im Prinzip mit unserem Bestand. Aber was tut man denn, wenn man sein Unternehmen gut führt, aktiv für Wachstum? Ne? Wir hatten eben auch das Thema Paranoia, da mache ich gar nichts, läuft alles. Welche Ansätze gibt es da, die gut funktionieren, um aktiv Wachstum auch zu steuern? Und dann allerdings nochmal Stichwort volatiles Umfeld. Welche Rolle spielen heute eigentlich noch Strategien und Pläne? Ja, du hast eben von Strategien gesprochen. Und wie wirke ich da einer gewissen Starre auch entgegen? Ne? Es gibt ja auch den schönen Spruch, Plans are nothing, planning is everything. Ja, der ja das ganz gut zusammenfasst. Da würde mich auch sehr, sehr stark jetzt deine Sicht aus der Praxis und wie ihr das habt oder wie du denkst, dass das gehandhabt werden soll, das würde mich sehr, sehr stark auch interessieren.
Also ich glaube generell erstmal so allgemein gesagt, wie man, in welcher Granularität, wie oft man plant, ich glaube, das ist jedes Unternehmen, das eine bestimmte Größe hat, beschäftigt sich permanent damit. Ja, da gibt es auch viele Meinungen, planen wir überhaupt noch oder machen wir nur noch Forecasts? Ich glaube jetzt trotzdem, dass der erste Schritt, die Definition der Strategie abgeleitet aus dem Markt, ist unabdingbar. Das muss der erste Schritt sein. Und daraus abgeleitet, was heißt es für meinen Businessplan, was heißt es für meine Geschäftsbereiche in Form von Wachstum, Investitionen, Produktionskapazitäten, ist aus meiner Sicht unabdingbar und ist für ein Unternehmen, das wachsen möchte, dann auch eine wichtige Rahmenbedingung zu definieren, wie wachsen wir, mit welchen Ressourcen, mit welchen Investitionen, mit welchen Vorgaben, welchen Umsatz, welchen Auftragseingang, welches Ergebnis, Cashflow wollen wir erwirtschaften. Insofern, glaube ich, hört es nie auf, ja, und ist ongoing zu tun. Aber jetzt kommen wir natürlich auch dazu, gerade in volatilen Zeiten kann es natürlich sein, dass Pläne, die Halbwerkszeit von Plänen sich relativ schnell überholt. Ja. Und ich glaube, dann diese Balance hinzubekommen, dass man trotzdem jetzt A geplant hat vor 5, 6, 7 Wochen und jetzt B aber eintritt und man trotzdem für B entscheidet, auch wenn es einem Plan zuwiderläuft, das ist ganz entscheidend aus meiner Sicht in diesen, in volatilen oder in dynamischen Zeiten. Ja, und wir kennen auch die Diskussion von Budgets, das haben wir aber nicht budgetiert und nicht geplant. Ich glaube aber da, dieses Business Judgment an den Tag zu legen, zu sagen, okay, ich weiß, wir haben anders geplant, aber wir machen es jetzt trotzdem anders. Und das auch zu vermitteln, das ist in volatilen, dynamischen Zeiten natürlich wichtig und eine absolute Voraussetzung für erfolgreiches Management. Nichtsdestotrotz würde ich nie sagen, wir planen gar nicht mehr, weil wir können es eh nicht vorhersehen. Man kann immer planen und man sagt ja so schön, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Ich glaube, dass mit einer guten Strategie, mit einer guten Planung man sehr, sehr gute Voraussetzungen schafft und das eben anzureichern mit dem Thema, bei Opportunitäten oder bei bestimmten Lagen eben in der Lage zu leben und dann Entscheidungen zu treffen, die im Sinne des Unternehmens sind. Die Kombination macht es aus meiner Sicht aus.
Ja, würde ich zu 100% auch teilen, diese Einschätzung. Ja, der Plan ist immer wichtig, aber der muss ja irgendwo hinrennen. Ja?
Man muss sich also ohne Ziel ist jeder Weg gut. Ohne Ziel stimmen wir
auch. Richtig, aber auch wenn du ein Ziel hast und du hast keinen Weg, ist auch blöd, ne?
Genau.
Aber wenn du dann irgendwann mal siehst, ich bin auf dem falschen Weg, dann gehst du halt eben nicht blind diesen Weg weiter. Ich muss jetzt gerade bei dir auch daran denken, kein Soldat, aber du bist ja ehemaliger Soldat, beziehungsweise Soldat bleibt man wahrscheinlich ein Leben lang, ich weiß es nicht, aber du bist ja Berufssoldat auch gewesen und da gibt's ja auch, ne, diesen Spruch immer, ne? Also jeder Schlachtplan ist gut, bis du auf die
erste Reihe des Gegners bist.
Genau. Ja, ne? Also bis du an der Front bist, ne? Und dann kann der Plan also ganz schnell obsolet sein. Oder Mike Tyson hat es ja auch so schön gesagt, jeder hat einen Plan, bis er das erste Mal, bis er den ersten Schlag bekommen hat. Ne?
Ja. Ja, und dann gilt das ist ja auch militärischer Grundsatz, dann gilt Leben in der Lage. Also dann ist eine Lage, die hat sich bestätigt oder sie hat sich verändert und dann geht es darum, zu hinterfragen, ist das, was ich mal geplant habe, noch richtig oder muss ich es verändern?
Ja, das ist super. Leben in der Lage, das ist super. Das kommt aus dem militärischen Umfeld.
Essen ist ein militärischer Spruch, der aus meiner Sicht das sehr gut umschreibt, was heißt es denn zu agieren in dem dynamischen Umfeld? Ja? Und was heißt es dann auch, bestimmte Dinge auch zu hinterfragen, die man vielleicht vor 4 Wochen definiert und entschieden hat, aber dass sich Dinge eben anders entwickelt haben? Ich finde das einen sehr, sehr guten Spruch auch im täglichen Management.
Ja, finde ich auch sehr, 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 sehr passend und sehr gut, insbesondere in der heutigen Zeit. Christian, wir sind fast schon am Ende, aber ich hätte doch noch eine technische und dann vielleicht noch so ein bisschen so eine weitergehende Frage. Jetzt ist das ja so, du bist ja CFO, du guckst auf die Zahlen. Gerade auch im Sinne von, wir haben eben über M&A gesprochen, ja, man nimmt dann immer so gern so ein EBITDA, haut irgendwie so ein Multiple da drauf und dann hat man irgendwie einen Firmenwert. Ne? Ganz so einfach ist ja nicht. Ne? Vor dem Hintergrund würde mich jetzt auch im Sinne von guter Unternehmensführung nochmal interessieren, was sind aus deiner Sicht wichtige Aspekte, um wirklich Profitabilität, die ja sowieso erstmal gegeben sein muss, weil per se ist erstmal eine Firma, die macht nichts wert, einfach gesprochen. Was ist gerade aus CFO-Sicht finde ich das sehr, sehr spannend, diese Frage. Was ist aus deiner Sicht wichtig, um das dann auch in Unternehmenswert tatsächlich zu übersetzen? Worauf ist zu achten?
Ich glaube, ja, es sind beide Themen, wie du schon gesagt hast. Also ohne Profitabilität, ohne Profit ist das Unternehmen nichts wert. Und ich schaffe natürlich auch mir keinen Freiraum für Investitionen. Wenn ich unterm Strich nichts erwirtschafte aus meinem operativen Geschäft, dann habe ich schlichtweg die Mittel nicht. Ja. Ich glaube trotzdem, man muss es so ein bisschen zweigleisig sehen. Wir beschäftigen uns natürlich tagtäglich im operativen Management mit Effizienz, mit Verbesserungen, mit Bottomline-Impact, ja, wie können wir Dinge effizienter, schneller gestalten? Das ist das eine, damit ich natürlich permanent an diesen freien Mitteln, die dann quasi entstehen in Form von Profitabilität und Liquidität, verfügen kann. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass, und damit beschäftigen wir uns auch jeden Tag sehr intensiv, was sind denn die richtigen Investitionen in die Zukunft, also in Form von Technologie? Wo stehen wir heute? Was ist die Zukunft? Welche Mittel müssen wir einsetzen, um dann auch in 3, 4, 5 Jahren relevant zu sein? Ist das eine. Natürlich ist das Thema Mitarbeiter. Ja, wie bekommen wir hochqualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte, die diesen Weg mit uns gehen? Es ist ganz entscheidend. Dann auch, was investieren wir selber in Forschung und Entwicklung? Was sind Dinge? Und gerade in unserem Umfeld ist es ja schon so, dass der Kunde sehr viel Forschung bezahlt. Aber auch wir leisten uns jedes Jahr 6-7% von unserem Umsatz in eigenfinanzierte Forschung und Entwicklung. Ist ein absolut wichtiges Thema, weil es eben die Wettbewerbsfähigkeit von in 3, 5 Jahren ausdrückt. Und last not least natürlich Informationstechnologie und Prozesse. Ich glaube, in großen Unternehmen, das ist ja immer das Thema, wie schaffe ich es eigentlich, eine Skalierung auf der einen Seite aufzubauen, aber so mit Informationstechnologie zu hinterlegen, dass das managebar bleibt. Ja? Und das kann ich nicht in Excel. Dafür brauche ich gute Technologie und aus meiner Sicht auch eine gute Vision, wie will ich meine Informationstechnologie und Prozesse der Zukunft gestalten. Und das sind so beide Aspekte, die man eigentlich permanent betrachten muss. Und ich versuche es immer sozusagen in jeder Businessplanung, das ist ja ein sehr intensiver Prozess für den Finanzer, zu sagen, okay Leute, schaut her, an der Wand stehen unsere Erträge und unsere Investitionen und erst wenn das in einer Balance ist, wo wir sagen, das trauen wir uns zu erwirtschaften und das gestehen wir uns dann auch zu investieren, dann ist die Planung rund und wir können in diese Richtung gehen und dann wird das Unternehmen auch gesund wachsen. Ja, das ist so meine Perspektive darauf.
Ja, klar. Also zusammengefasst kann man sagen, Innovationskraft, ne? die Qualität der Mitarbeiter, dass man skalierbares System auch hat, ne? Das nicht zusammenbricht. Ich habe kürzlich nochmal eine Podcast-Episode gerade zu Systemen auch gemacht, ja, die, wenn sie nicht so gestaltet sind, dass sie überhaupt ein Wachstum tragen können, auch eher eine Gefahr darstellen als ein Facilitator für die Dinge. Und vielleicht auch noch ein Thema Kundenbasis, ne? Weil welches Potenzial und welche Qualität hat meine Kunden?
Sagt. Klar, also der Kunde und der Markt sind eh das Allerwichtigste. Das habe ich jetzt vielleicht so ein bisschen vergessen in meinen Ausführungen, weil ich jetzt sehr plan- und finanzgetrieben war. Aber natürlich ist der Markt und der Kunde derjenige, der entscheidet, bin ich langfristig auf dem Markt relevant, weil meine Produkte gut genug sind und den Bedarf treffen. Das ist klar, aber ich bin schon bei dir. Also das Thema gerade Informationstechnologie und das ist Enabler zu verstehen und auch...
Ja, stimmt.
Zu investieren, um das nachhaltig wirklich das Geschäft darstellbar zu machen, ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja, und wie du gesagt hast, ich glaube, nur langfristig zu denken in Wolkenkuckucksheim und Strategien, dann werde ich irgendwann von der betriebswirtschaftlichen Logik überrollt. Ja? Aber nur auf den kurzfristigen Erfolg zu achten, das kann es auch nicht sein. Ich muss beides im Blick behalten, um langfristig erfolgreich zu sein.
Ja, absolut, absolut. Christian, ich hätte noch eine letzte Frage. Hast du irgendwie so einen Lieblingsunternehmenslenker, irgendwie so jemand, der dich ganz besonders beeindruckt oder den du richtig cool findest? Und wenn ja, was macht diese Person denn aus deiner Sicht vorbildhaft?
Also die Antwort ist ganz klar ja. Ich möchte aber keine Namen nennen. aber ich würde es vielleicht mal ein bisschen beschreiben wollen. Also was mich schon wahnsinnig beeindruckt sind, so diese Self-Made-Man, die so aus einem quasi Nichts dann ein Unternehmen schaffen.
Also so Bezos und für Bezos, diese Leute, Musk und so?
Ja, sowas durchaus. Wobei bei letzterem, da habe ich jetzt auch, ja, was so die letzten 2-3 Jahre, da so daran jetzt nicht mehr so begeistert, ja, aber aus dieser die Vision, etwas wirklich zu schaffen, Mitarbeiter auf was einzuschwören und da wirklich auch eine Leistung für die Gesellschaft zu erbauen, davor ziehe ich echt.
Also diese Self-Made-Leute, ja.
Ja. Und da bin ich ja, du hast ja die Frage gestellt, Eigenschaften. Ich glaube, das ist einfach diese klare Vision, dieser Glaube an etwas, verbunden mit einem guten Wertegerüst und dieser Einsatz und dieser Ansteckung, andere Mitarbeiter und Führungskräfte dazu begeistern. Das ist so ein Aspekt, der mich auch ja, beeindruckt. Aber ich muss auch sagen, mich beeindrucken auch Führungskräfte, die, egal in welchem Ressort, in welcher Funktion sie arbeiten, tagtäglich ihre Mitarbeiter, Kollegen motivieren auf Ziele hin. Wir sind ja in einem großen Unternehmen, haben wir viele, viele Führungskräfte in Funktionen, in Sparten, die das tagtäglich auch jeden Tag in ihren Teams vorleben. Das ist so das andere, was mich auch inspiriert, muss ich sagen. Da lasse ich mich auch von unseren Mitarbeitern und Führungskräften selber inspirieren.
Und die Person, deren Namen du da nicht nennen willst, was ist an der so beeindruckend?
Ich glaube, ich habe es ja schon ein bisschen genannt. Also diese Kombination zwischen einer klaren Vision, ja, dem Glauben an etwas, ja, diese Vorstellung auch wirklich zu definieren, klar zu machen, wo sehe ich uns in 3, 4, 5 Jahren, dann Mitarbeiter, Führungskräfte darauf einzuschwören, auch Widerstände zu übermitteln, auch Misserfolge wegzustecken, auf dem Weg dahin, das durchzuziehen, ja, heißt auch natürlich Resilienz, Klarheit und ständige Energie. Das ist was mich schon sehr inspiriert und beeindruckt. Ja.
Ja, super, toll. Ja, Christian, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, für diesen Austausch. Ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden sehr viel mitnehmen können, sozusagen direkt aus der Schaltzentrale eines gelisteten Unternehmens. Wünsche dir alles Gute und vielen Dank nochmal und auf bald.
Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Bis bald.